und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Und wir nehmen euch jetzt mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nämlich nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, dann bitte nachschauen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor, heute ist der Buchstabe C dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Chile ausgespuckt. Und du hast Fakten vorbereitet.
Yes.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Und zwar im Jahr 2000 regnete es in der chilenischen Stadt La Serena tatsächlich Fische. Während eines starken Sturms wurden tausende kleine Fische von gewaltigen Winden in die Luft gezogen und prasselten auf die Stadt herab.
Stell dir vor, du gehst da spazieren.
Ja, wobei, Fisch auf den Kopf.
Also das muss ein sehr, sehr starker Sturm gewesen sein und ich glaube, da geht
keiner auf der Straße.
Da geht keiner mehr spazieren, aber die Vorstellung alleine war schon ziemlich lustig.
Hat man danach einfach die Fische zusammengeklappt?
Ich weiß es nicht.
Das war ja Verschwendung.
Fischbarbecue.
Ja, die Fische werden nicht mehr gelebt haben.
Ich denke nicht. Ich weiß nicht, was mit den Fischen passiert ist, also die armen Fische, aber lustige Vorstellung. Dann mein zweiter Fakt oder meine zweite Geschichte. Im Jahr 1995 versuchte man in Chile, den Weltrekord für die größte Empanada zu brechen. 9 Menschen arbeiteten eine Woche, verbrauchten 250 Kilogramm Zwiebeln, 70 Kilogramm Hackfleisch, 15 Kilogramm Butter, 5 Kilogramm Oliven, 2,5 Kilogramm Rosinen, 150 Eier. Ja, das war's. Aber sie haben es leider nicht geschafft.
Was? Warum nicht?
Es war nicht groß genug und sie haben das dann nicht mehr, auch nicht in den Ofen reinbekommen. Also,
das sind aber Sachen, die was man vorher
ja,
weiß.
Ich weiß auch nicht.
Wie groß muss es werden? Passt der Ofen überhaupt?
Das war so eine Aktion, die hätte ich mir auch bei uns zwei so vorstellen können. So, wir machen jetzt die größte Empanada, die Welt je gesehen hat und fangen einfach an.
Und dann im Nachhinein so
überlegen uns nichts, wie man das backen könnte. Ich hätte auch noch einen dritten kurzen Fakt. Soll ich den auch noch erzählen?
Hau raus.
Okay. Es ist ein sehr netter Fakt. In Chile gibt es nämlich eine abgelegene Insel, auf der eine riesige Schweinepopulation lebt. Die Schweine sollten ursprünglich von Schiffen abgehauen sein und sich unkontrolliert vermehrt haben. Heute sind sie wild und streifen in Herden über die Insel.
Oh, die Schweineinsel. Das ist süß. Kann man ja besuchen.
Dieses Mal habe ich sehr nette Fakten für dich rausgesucht.
Ja, nicht mehr blutige Kirchenstreifen.
Ich dachte, bevor du jetzt mit was Schlechtem oder mit was Bösem daherkommst, entzücke ich dich mit ein paar netten Fakten.
Es ist sehr, sehr nett, sehr liebevoll. Kill around the world. Im 17. Jahrhundert gab es eine Dame mit dem Spitznamen La Quintrala. Sie war nicht nur bekannt für ihr rotes Haar, wo auch der Spitzname herkommt, sondern auch dafür, mindestens 40 ihrer Angestellten gefoltert und umgebracht zu haben. Knapp 300 Jahre später wird eine Frau geboren, der die Presse den Namen La Quintrala de Seminario gibt. Wie sie sich diesen Spitznamen eingebracht hat, erfahren wir heute.
Ich würde gerne über die erste sprechen.
Wow.
Können wir da auch noch einen Fall dazu machen?
Bei der nächsten Runde dann, okay? Shaki, herzlich willkommen zum chilenischen Auftragsmord.
Ich bin bereit.
Wir tauchen ein in den Fall von María del Pilar Pérez López. Geboren wurde sie am 21. Dezember 1951 in Providencia, einer Kommune in Santiago. Ihr Vater, José Pérez Pérez, floh aus seiner Heimat Caguazoso.
Pérez.
Ja, dazu habe ich dann noch was Cooles. Er floh, weil er im Ersten Weltkrieg nicht dienen wollte. Und so floh er nach Chile und baut sich dort ein erfolgreiches Business mit einer Bäckerei auf. Ihre Mutter, María Aurelia López Castano, wird als sehr autoritär beschrieben. Die beiden haben 3 Kinder zusammen und Maria ist die älteste Tochter. Dann gibt es noch Gloria und Magdalena. Mir ist aufgefallen, und ich weiß nicht, wenn jemand Bescheid weiß über Chile und Nachnamen, die setzen sich nämlich so zusammen, dass immer ein Teil von dem Vater des Nachnamens genannt wird und ein Teil von der Mutter.
Das habe ich aber tatsächlich schon mal gehört. Nicht im Zusammenhang mit Chile, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass es in Japan auch irgendwie so ähnlich ist. Ich weiß nicht, aber dass auch die Nachnamen zu einem sehr langen Nachnamen dann zusammengesetzt
werden. Das habe ich eben gesehen auf Instagram oder so, bei einem Reel.
Ich weiß nicht.
Aber hier ist es nämlich so, dass Pilar Perez von dem Vater kommt und Lopez von der Mama.
Mhm.
Deshalb, ich glaube, das hängt irgendwie so zusammen.
Okay.
Laut der Mutter von Maria zeigt sie bereits als Kind Anzeichen von Aggressionen. Sie schreit, beleidigt die Menschen um sich herum und stiehlt mehrmals. Von ihrer Schulzeit weiß man nicht viel. Ich habe nämlich nachgesucht, weil ich gern gewusst hätte, ob sie sich ihren Klassenkameraden auch so verhalten hat. Mhm. Oder ob das eher im Zusammenhang mit der Familie und engen Freunden oder sowas war. Aber dazu habe ich leider nichts gefunden. Maria wird später Architektin und lernt Francisco Pelayo Elias Zamorano Marful kennen. Francisco wird von seiner Schwester als liebevoll bezeichnet, sensibel und wahnsinnig toll mit Kindern. Am 3. März 1976 geben sich die 26-jährige Maria und der 24-jährige Francisco das Jawort. Zusammen bekommen die beiden 2 Kinder, Juan José und Maria Rocio. Während der 90er zeigt Marias Vater, José Perez, die ersten Zeichen von Alzheimer. Aus diesem Grund beschließt er, dass Francisco das Bäckerei-Business übernehmen soll. Doch so weit soll es nie kommen. Denn Francisco outet sich als homosexuell und trennt sich von Maria.
Plot-Twist.
Ja, schon.
Ja.
Während der letzten Jahre von José Perez gibt es mehrere Streitigkeiten über das Erbe und schlussendlich erbt sie aber, also Maria, den Großteil inklusive der beiden Grundstücke in Seminario 95, wo ihre Mutter lebt, und Seminario 97, wo der Rest der Familie lebt. Das wird später noch ganz, ganz wichtig. Maria ist definitiv kein Familienmensch. Zum einen hat sie darum gekämpft, den Großteil des Erbes zu erhalten, obwohl sie noch 2 jüngere Schwestern hat. Und ich weiß jetzt nicht, wie das Erbsystem in Chile ist.
Mhm.
Ja, aber bei 3 Kindern und alle weiblich, weil wenn jetzt da ein Sohn gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das ist wieder das Typische, der Sohn bekommt alles, aber es waren 3 Frauen.
Bekommt sie dann tatsächlich
alles? Sie bekommt den Großteil des Erbes, okay. Ja. Nicht alles, aber den Großteil. Am 7. Juli 2007 kommt es zu einem Konflikt zwischen Maria und ihrer Schwiegertochter Montserrat Hernando, die Frau ihres Sohnes. Sie schubst ihre Schwiegertochter die Treppe hinunter und während diese benommen am Boden liegt, fängt Maria an, auf Montserrat einzuprügeln. Montserrat bettelt Maria an, sie nicht mehr zu treten und aufzuhören und schafft es schließlich zu fliehen. Danach bricht ihr Sohn den Kontakt zu seiner Mutter ganz ab.
Verständlich.
Ja.
Ja.
Und ich habe das Interview gelesen, wo Montserrat darüber berichtet, über diesen Vorfall.
Mhm.
Und sie sagt, sie hat im ersten Moment gemeint, dass Maria vielleicht gestolpert ist hinter ihr auf der Treppe und sie deshalb geschubst wurde, aus Versehen. Und danach hat die wie eine Wahnsinnige angefangen, auf sie einzuprügeln. Sie hat aber gar nicht, also offensichtlich kam das aus dem Nichts. Es gab keinen Streit vorher, es wurde nicht irgendwie laut oder sonst irgendwas. Das war aus dem Nichts, hat die Treppe runtergeschubst und getreten.
Ultra schräg.
Also jetzt hat der Sohn den Kontakt abgebrochen.
Mhm.
Ihr mittlerweile Ex-Mann lässt Maria auch hinter sich und lernt Hector Rodrigo Arevalo Olivero kennen. Die beiden verlieben sich, werden ein Paar und ziehen zusammen. Das gefällt Maria allerdings nicht besonders. Was also passiert, wenn man eine Ex-Partnerin mit Aggressionsproblemen, Eifersuchtsanfällen und einer großen Summe an geerbtes Geld verärgert? Richtig. Sie beauftragt einen Auftragsmörder.
Das war tatsächlich auch jetzt mein erster Gedanke. Also, logisch.
Ja. Der Auftragsmörder nennt sich José Mario Ruz Rodriguez. Und ich bin mir nicht sicher, ob er einfach nur ein Shady Dude ist der sich auf den Auftragsmord eingelassen hat oder ob das so sein Hauptberuf ist. Ich kann dir nicht einmal sagen, wie alt José ist, wo er geboren wurde oder sonst irgendeine Information, denn es gibt abgesehen von seinem Namen keine Info über ihn. Mhm. Und ich war auf sehr vielen chilenischen Seiten, die habe ich alle übersetzt und so weiter, da gab es nichts.
Okay.
Am 23.
Woher hat man dann diesen Namen? Durch sie.
Kommen wir noch dazu. Am 23. Juli 2008 steigt José in das Haus des Paares Francisco Zamorano Marful und Hector Rodrigo Arevalo Olivero ein und tötet beide mit einem gezielten Schuss in den Hinterkopf. Während die Polizei ermittelt, bekommen sie eine anonyme E-Mail, dass sie in die Richtung von Maria ermitteln sollen. Doch das wird nicht wirklich weiterverfolgt, denn der Vermieter der beiden Mordopfer, der 75-jährige Claudio Sosa, gesteht beide Morde.
Hä?
Seine Begründung, die beiden hätten ihm 120.000 Pesos geschuldet und er sei homophob.
Mhm.
Etwas später zieht er sein Geständnis allerdings wieder zurück, also was darauf schließen lässt, dass vielleicht das Geständnis erzwungen war.
Oder erkauft.
Oder erkauft. Kann man so nicht sagen.
Mhm.
Es braucht erst einen zweiten Anschlag, damit Maria ins Visier der Ermittler kommt. Vielleicht ist es die Tatsache, dass bei dem Mord an Francisco und Hector niemand Maria verdächtigt hat oder der Vermieter den Kopf für sie hingehalten hat oder auch, weil sie eine narzisstische und aggressive Frau ist. Aber die Tatsache, dass sie nicht das gesamte Vermögen ihres Vaters geerbt hat, passt Maria nicht so ganz. Und deshalb engagiert sie ein zweites Mal José Mario Ruz Rodriguez. Und dieses Mal sollte ihre Familie dran glauben.
Mhm.
Am 4. November kommt der 25-jährige Diego Schmidt Hevel-Nehus wie jeden Tag um ca. 8 Uhr beim Haus seiner Freundin Maria Belén Molina Perez, die Nichte von Maria, um sie abzuholen. Zeitgleich kommt der Auftragsmörder José beim Haus an. Diego bemerkt ihn zuerst nicht und öffnet die Tür zum Haus. José schubst ihn mit einer Waffe in der Hand hinein und dort beginnen die beiden zu kämpfen. Maria, also die Nichte, steht auf der Treppe und schreit. Die Eltern von Maria hören die Schreie und kommen angerannt. Es lösen sich zwei Schüsse. Einer davon trifft Diego. José bekommt Panik, Diego ist verletzt, die ganze Familie hat sein Gesicht gesehen und er wird nicht alle überrumpeln können. Also flieht José vom Tatort. Und Diego stirbt noch an Ort und Stelle. José fährt nach Hause, baut die Waffe auseinander und putzt sie. Danach wäscht er seine Kleidung und als das nicht funktioniert, verbrennt er die Kleidung. Danach rasiert er sich und fährt in die Stadt, um einen Kaffee zu trinken.
Ja.
Ja.
Noch getane Arbeit?
Du, er ist dort, er kam am Vormittag bei dem Haus an, ja. Hat seinen Job nicht erledigt.
Zumindest ein kleines Käffchen am Nachmittag.
Und dann ein Käffchen am Nachmittag. Er versucht im Café Maria telefonisch zu erreichen. Ob ein Gespräch zustande kommt, weiß man nicht so genau. José wird noch in der darauffolgenden Nacht verhaftet, weil ein Augenzeuge Teile seines Kennzeichens gesehen hat. Beim Verhör gesteht er sofort, dass die eigentliche Drahtzieherin Maria del Pilar Perez ist. Er sagt der Polizei, dass Maria ihm nicht nur Geld gegeben hat für die Morde, sondern ihn auch gebrieft hat. Wie das Haus der Familie aufgebaut ist, wer in welchem Zimmer schläft, wo sich die Küche befindet und die Treppe und welchen Tagesablauf die Familie hat. Außerdem gesteht er auch die beiden Morde an Francisco und Hector. Unfassbar, oder?
Mhm.
Maria wird festgenommen, besteht aber darauf, dass sie absolut unschuldig ist. Während sie in Untersuchungshaft ist, versucht Maria del Pilar Perez, Selbstmord zu begehen. Und bei Untersuchungen von Marias Haus findet man Voodoo-Puppen, Gegenstände für indigene Rituale und sogar einen menschlichen Schädel.
Wessen menschlicher Schädel?
Steht nicht da, also niemand aus ihrer Familie oder sowas, also niemand, den sie umgebracht hat, sondern wahrscheinlich irgendein Schädel, den man sie gekauft hat. Ich weiß nicht, wo man Schädel kauft, aber ich glaube, man kann sicher irgendwo Schädel kaufen.
Oh, ich will es gar nicht wissen. Ja, okay.
Beim Prozess gegen die moderne Quintrala sagen ihre Mutter und ihre beiden Kinder aus, dass sie eine kalte, gewalttätige und berechnende Person gewesen ist, die ihr Leben in einen wahren Albtraum verwandelt hat. Bei einer psychologischen Untersuchung stellt sich heraus, dass Maria eine narzisstische und paranoide Persönlichkeitsstörung hat. Außerdem konnten Ermittler feststellen, dass der eigentliche Plan von Maria folgendermaßen ausgesehen hat: José sollte die ganze Familie töten, ihre Mutter, die Schwestern, Ehemann und die Nichte, um das ganze Erbe einzukassieren.
Was dann, was ich die ganze Zeit denken muss, ich meine, da wurden, glaube ich, auch Leute umgebracht, aber hast du mal den Denver-Clan dir angeschaut, die Serie?
Auf Netflix?
Ich weiß nicht, wo der läuft, aber ich muss die ganze Zeit daran denken. Das gibt mir so Denver-Clan-Vibes.
Ich meine, ich kenne den Denver-Clan. Da spielt doch auch die mit, die was früher bei Victoria's mitgespielt hat, oder?
Das weiß ich nicht.
Die Jade?
Es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, wo ich mir die Serie angeschaut habe. Aber irgendwie gibt mir so diese Vibes. So, ich baue mir mein Imperium auf und gehe da über Leichen drüber und mir ist alles andere egal.
Ja, also vor allem Imperium, die hat ja dann das Geld, was sie schon geerbt hat, ging ihr dann eigentlich zum Teil drauf für den Auftragsmord. Also businesstechnisch war die ja nicht so schlau.
Ja, sie hatte vielleicht einfach Angst, dass ihr das sonst weggenommen wird. Ich, keine Ahnung.
Der Gerichtsprozess beginnt am 23. September 2010. Rund 100 Zeugen sagen aus und um die 60 Beweisstücke werden vorgezeigt. Sie wird individuell wegen der Körperverletzung an ihrer Schwiegertochter angeklagt und zusammen mit José für die Morde an Francisco, Hector und Diego und wegen den versuchten Morden an Maria Belén Molina Pérez, Maria Aurelia López Castano, Gloria Pérez López und Agustín Molina Mirabel angeklagt.
Können wir mal kurz darüber reden, wie schön diese Namen immer
klingen? Wahnsinn, oder? Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das echt schaffe, die auch
total.
Kann auch sein, dass es
komplett... I'm so impressed.
Kann auch sein, dass sie absolut falsch ausgesprochen werden, aber es fühlt sich
aber gut es hört sich an wie so Poesie.
Ja, ich finde es auch schön. Ich finde die sind wirklich schön.
Ja. Okay, sorry.
Gut, alles gut. Vor Gericht sagt Marias Tochter Rocio zum Zamorano aus, dass Maria sich bei ihr aus dem Gefängnis gemeldet hat. Sie befiehlt ihrer Tochter 10 Millionen Dollar, das sind zum aktuellen Wechselkurs ca. 10.000 US-Dollar, an José Ruiz zu zahlen, damit er gesteht und Maria entlastet. Er soll behaupten, Maria hätte ihn nicht gezahlt und sie wäre unschuldig. Aus dem Gefängnis raus. Die werden doch aufgenommen, die Telefonate. Rocio sagt vor Gericht außerdem, von dem Tag an dem ich auf die Welt kam, hat diese Frau versucht, mir das Leben schwer zu machen und fügt hinzu, mein Vater hat immer geglaubt, seine Ex-Frau wolle ihn umbringen. Der Sohn Juan José Zamorano sagt außerdem, er schäme sich, der Sohn von Maria del Pilar Pérez zu sein und sagt, er hat immer im Verdacht gehabt, dass seine Mutter etwas mit dem Mord an seinem Vater zu tun habe.
Wie schlimm.
Ja, die haben sich, bei ganz vielen Fällen siehst du, dass die Familie noch zusammenhält, dass sie an die Unschuld glauben, dass sie vor Gericht aussagen, was für ein netter, liebevoller Mensch sie war und dass das niemals hätte passieren können. Und hier, die zerreißen die einfach.
Ja.
Vor dem Urteil sagt Maria vor Gericht: Danke, Herr Richter, guten Morgen. Ich bin nur gekommen, um vor Ihnen, euer Ehren, und in Anwesenheit dieses Publikums kurz zu bekräftigen, was ich seit 26 Monaten und 12 Tagen in Untersuchungshaft aufrechterhalte, nämlich meine völlige und absolute Unschuld hinsichtlich der 3 gegen mich erhobenen Anklagen. Ich bin an keinem von ihnen direkt oder indirekt beteiligt oder nehme daran teil. Ich bin in allen gegen mich erhobenen Vorwürfen unschuldig. Dankeschön.
Gott.
Doch selbst ihre eigene Familie beharrt darauf, dass diese Aussagen nichts weiter als eine Show gewesen sei. Und Maria del Pilar Pérez wird zusammen mit ihrem Auftragsmörder zu 2-mal lebenslanger Haftstrafe wegen schweren Totschlags, Vatermords und Raubes mit Totschlag verurteilt.
Sehr gut.
Darüber hinaus musste La Quintrala den betroffenen Familien Entschädigungen in Höhe von über 900 Millionen Pesos, also 892.000 US-Dollar, zahlen.
Immerhin.
Dafür hat sie quasi beide Häuser, in denen die eine die Familie gewohnt hat und dem anderen die Mutter, verkauft.
Mhm.
Also die waren danach einfach auch heimatlos.
Ja. Ja.
So wahnsinnig toll ist diese Entschädigung gewesen. Sie beteuert bis heute ihre Unschuld und 2022 startet sie zusammen mit ihrem Anwalt den YouTube-Channel Pilars Stimme.
Dort aus dem Gefängnis heraus.
Aus dem Gefängnis heraus. Ich habe mich auch gefragt, wie das geht.
Mhm.
Dort reden sie darüber, was sie denken, wie alles abgelaufen ist und dass Maria del Pilar Perez, La Quintrala, diese Taten nicht begangen hat.
Bei solchen Geschichten, das macht mich dann immer so sauer, dass solche Menschen dann auch noch aus ihren Verbrechen Profit schlagen können, dürfen. Es macht mich einfach sauer.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Fall war. Ich weiß aber, dass es bei anderen Fällen so ist, dass das gerichtlich festgeschrieben wird, dass das Teil der Anklage ist, dass die Mörder zum Beispiel nicht von ihren Taten profitieren dürfen.
Mhm.
Was bedeutet, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand wird verurteilt wegen Mordes und das ist ein spektakulärer Fall, wo du da vorher schon weißt, Netflix wird da hundertprozentig eine Doku drüber machen, dann steht das gerichtlich wirklich drinnen in der Anklage oder im Urteil,
dass die
selbst wenn die ein Buch schreiben würden, sie dürfen keinen Cent davon dafür bekommen.
Ja, ich finde, es ist immer so, okay, das beruhigt mich schon mal, aber ich finde, es ist trotzdem ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ich meine, wir reden auch über True Crime und bieten somit solchen Menschen auch in gewisser Weise eine Bühne, finden das interessant, irgendwie spannend, darüber zu hören oder zu reden. Auch wenn sie nicht davon profitieren im Sinne vom Finanziellen, sie profitieren ja trotzdem, weil sie sich damit eine Bühne machen. Und ich weiß, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob das gut ist, diesen Narzissmus oder diese Selbstdarstellung dieser Menschen auch noch zu befeuern.
Die gute Sache ist, wenn die verurteilt wurden, die haben definitiv keinen Spotify-Account. Ja. Also die hören das nicht mal, hoffentlich.
Ja. Ja.
Davon gehe ich jetzt stark aus.
Ja.
Das dient wirklich hier alles nur zur Unterhaltung für die Neugierigen, so wie wir auch.
Mhm.
Mit dem größten Respekt für die Opfer. Und ich hoffe wirklich, dass die Täter das gar nicht anschauen dürfen.
Ja, das hoffe ich auch.
Wir sagen danke, das war's wieder mal von uns. Wenn ihr mehr von uns sehen und hören wollt, dann folgt uns bitte auf Instagram und TikTok. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Und ja.
Das war's.
Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Kill around.